Ja, ich möchte heute darüber sprechen, über das Haus der Begegnung. Ich dachte jetzt, wenn wir jetzt hier diese wunderbare Bibelaufstellung haben, dann sehen wir, da haben wir hier so ein wunderbares Modell von der Stiftshütte, wie dies auch genannt wird. Dachte ich, dann müsste man eigentlich mal darüber predigen, was das für eine Bedeutung hat, diese Stiftshütte. Ich möchte zuerst lesen mal ein paar Verse aus dem 2. Mose, Kapitel 25. Da heißt es: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten, dass sie für mich eine Opfergabe erheben, von jedem, der es freiwillig gibt. Das ist aber die Opfergabe, die ihr von ihnen erheben sollt: Gold, Silber, Kupfer, blauer und roter Purpur, Scharlach, feine Leinwand, Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle, Dachsfelle, Akazienholz, Öl für die Lampen, Spezereien zum Salböl und zu wohlriechendem Räucherwerk, Onyxsteine und eingefasste Steine zum Priesterschurz und zur Brusttasche. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne, genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Also Mose war auf dem Berg Sinai, auf dem Berg Horeb, und war ja 40 Tage da oben, nachdem er das Volk Israel aus der Sklaverei geführt hatte. Nachdem sie erlöst waren von der Sklaverei. Und das Volk lagerte dort. Und als Mose dann auf dem Berg war, sagte Gott: Ich will, bitte, oder ich möchte, dass ihr mir eine Wohnung macht. Also wir sehen, Gott erlöst sein Volk. Warum? Damit er bei ihnen wohnen kann. Also Gott selbst will unter seinem Volk wohnen. Ja, Gott hat ja den Menschen geschaffen zu seinem Bild. Er hat Menschen geschaffen auch als ein Gegenüber. Er wollte im Paradies Gemeinschaft mit seinem Geschöpf haben. Er hat die Menschen nicht so geschaffen und dann gedacht, jetzt überlasse ich die und ist mir völlig egal, was die machen. Nein, Gott hat ein Anliegen: Ich möchte Gemeinschaft mit meinen Geschöpfen haben. Und wir kennen wahrscheinlich alle das Ereignis dann im Garten Eden, als Adam und Eva das einzige Gebot, was er ihnen gab, übertraten und dann ja, und dann die Sünde in diese Welt kam. Da war es vorbei mit der Gemeinschaft. Da war sie abrupt unterbrochen. Ja, und so ist es jetzt die Frage: Wie kann dieser heilige Gott mit den sündigen Menschen oder bei den sündigen Menschen wohnen? Ja, Gott lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Aber wie gesagt, es gibt da dieses große Problem der Sünde. Die Sünde, die trennt. Da ist eine Barriere. Es funktioniert nicht. Nur müssen wir auch klar sagen: Es kommen nur Heilige in den Himmel. Keine Sünder kommen in den Himmel. Ja, ihr hört richtig. Es kommen nur Heilige in den Himmel. Es wäre auch schlimm, wenn ein Sünder in den Himmel käme. Dann würde er die Sünde mitnehmen. Dann wäre der Himmel nicht mehr Himmel. Aber da ist ja genau das Problem. Wie kann der Mensch, der sündig ist, der von Natur aus nicht heilig ist, dann in den Himmel kommen? Aber Gott gibt auf diese Frage eine Antwort. Kurz vorher, bevor er das gesagt hat, hat Gott schon im Kapitel 20 ihnen die 10 Gebote gegeben. Ja? Die 10 Gebote. Die Menschen sollten die 10 Gebote einhalten. Und wer das nicht tut, der ist nicht würdig, in den Himmel zu kommen. Was sind denn die 10 Gebote? Roger Libby sagt das mal so schön, sie sind einmal ein Siegel. Die zeigen, wie heilig Gott ist. Gott selbst, das ist ein Maßstab, ja? Die 10 Gebote sind auch ein Riegel. Sie sperren ab. Wer diese Gebote übertritt, der ist nicht in der Lage, zu Gott zu kommen. Und diese 10 Gebote sind auch ein Spiegel, dass ich mich darin sehen kann. Dass ich erkennen kann, ich bin ein Sünder, ich bin verloren vor diesem heiligen Gott. Ihr merkt, da gibt es ein großes Problem. Wie kann dann dieser heilige Gott bei den Menschen wohnen? Wenn wir in 2. Mose 5 lesen, Vers 1, das war ganz am Anfang, als dann Mose zu dem Pharao ging, noch in Ägypten. Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israel, lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Das war also Gottes Auftrag. Er wollte das Volk Israel herausholen aus der Sklaverei, damit sie ihm dienen könnten. Und was sagte der Pharao? Wer ist dieser Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. Aber ich denke, wir kennen alle, wie das dann ausging. Dann nach den 10. Plagen hat er sie ziehen lassen müssen, zwangsweise. Und nicht nur das, sie bekamen Gold, Silber, Edelsteine, alles Mögliche mit. Die Ägypter haben gesagt, nehmt unsere Schätze mit, aber geht. Und jetzt sagt Gott, baut mir mit diesen Schätzen eine Hütte, eine Wohnung. Also was haben wir gesehen? Die 10 Gebote sind ein Siegel, ein Riegel und ein Spiegel. Ja? So sagt es Libby hier. Klingt gut. Siegel, Riegel, Spiegel. Wenn ihr euch die drei Worte merkt. Ja. Als Schweizer, ja, wenn er das so betont, klingt das besonders interessant. Ja. Also Gott muss sein Volk herausziehen. Und er ordnet jetzt an, eine Stiftshütte zu bauen. Die Stiftshütte gibt dem Volk eine Möglichkeit, mit dem heiligen Gott sich zu begegnen. Wie sollte das aussehen? Wie es hier aufgebaut ist, ein Modell, genau so sollten die Israeliten diese Hütte aufbauen. Das sehen wir dann in Kapitel 26, 27 und 33 wird dann nochmal wiederholt. Also zuerst sehen wir in einigen Kapiteln den Auftrag, den Gott Mose gegeben hat. Und dann sehen wir auch, dass sie das so ausgeführt haben. Eins war wichtig. Wer sich dem lebendigen Gott Israel zuwenden will, der muss sich von den heidnischen Göttern abwenden. Denn was wir sehen, die Hütte, da war nicht nur der Aufbau der Hütte entscheidend, sondern auch die Ausrichtung der Hütte, des Zeltes, in welche Richtung sie ausgerichtet sein sollte. Also welcher Himmelsrichtung. Dieses Tor sollte im Osten sein, der Zugang. Und was bedeutete das? Die Israeliten kamen waren oder lebten ja vorher bei den Ägyptern. Und die Ägyptern, das sehen wir auch hier, haben wir auch so ein paar ägyptische Malereien, ja, die verehrten in ihrer Religion den Gott der Sonne. Die Sonne beteten sie an. Wenn die Sonne aufging, richteten sie ihr Gesicht zur Sonne und beteten die Sonne an. Und was sagte Gott zu Israel? Wendet euch ab. Im Osten ist das Tor. Und wendet euch zu mir. In die genau entgegengesetzte Richtung. Ja. Wenn man sich der Stiftshütte näherte, sah man eigentlich hier einen großen Zaun. Ja, der war 2,50 Meter hoch, etwa, wenn man es umrechnet. Ja, und also das heißt 2,50 Meter, ja, noch ein bisschen höher. Also wenn du hier davor standest, die sind schon recht gut im Maßstab, also die konnten nicht hier drüber gucken, die Leute. Ja. Also man konnte nicht reingucken. Dieser Blick war versperrt. Und es gab nur einen Zutritt, nur einen Weg über dieses Tor. Aber dieser Eingang, der war 10 Meter breit. Also ein breites Tor, aber nur von einer Seite, ja, von einer Richtung. Gott zeigte hier den Israeliten, es gibt, wenn ihr zu mir kommen wollt, gibt es nur einen einzigen Weg. Nicht viele Wege. Ja? Ein Weg für, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt Jesus. Wenn wir dieses Modell der Stiftshütte betrachten, erkennen wir eigentlich auch in allen möglichen Details auch Jesus da drin. Jesus ist die Tür zum Leben. Ja, Gott liebt den Menschen, und er zeigt ihnen den Weg, wie sie sich Gott nähern können. Welchen Weg sollten sie gehen? Wenn sie jetzt hier durch das Eingangstor reinkamen, sahen die Israeliten als erstes diesen riesengroßen Brandopferaltar. Im Innenhof, ja. Ohne das Brandopfer kommt keiner zu Gott. Die Israeliten waren aufgefordert, ja, hier solche Lämmer zu schlachten. Sie sollten zuerst ein Opfer tun für ihre eigenen Sünden. So wie sie zuvor, bevor sie aus Ägypten gingen, auch ein Lamm töten sollten, ja? Und das Blut an die Pfosten gestrichen haben. Dieses Blut hatte dann wenige Zeit zuvor das Leben ihrer Söhne gerettet. Und auch hier sollten sie ein Opfer tun für ihre Sünden. Für ihre Verlorenheit. Und indem die Israeliten dann die Hand auf das Lamm legten, sie mussten es selber schächten, schlachten. Sie mussten es töten. Ja? Ihr bestes Lamm, das sie mitgebracht haben. Lieben Tierschützer, es tut weh. Ja? Aber dieses Bild zeigt uns doch, wie ernst Gott das ist mit der Sünde. Und eigentlich konnten sie dann danken. Jetzt musste nur dieses Lamm sterben. Sonst hätten sie selbst sterben müssen. Merken wir, was das für eine tiefe Bedeutung hat? Dieses Tier, was unschuldig ist, was dafür nichts konnte, sollte sterben anstelle der Menschen. An dem Brandopferaltar wurde dann das Tier verbrannt. Und man musste es an so einer Rampe nach oben bringen, dann drauflegen, das tat dann der Priester. Ja, das zeigt, dass Jesus selbst auch auf einem Hügel starb. In 3. Mose 5, Vers 5 heißt es, wenn es also geschieht, dass er sich so oder so schuldig gemacht hat, so soll er bekennen, womit er gesündigt hat. Ja. Und soll als Buße für diese seine Sünde, die er getan hat, dem Herrn darbringen, von der Herde ein Muttertier, Schaf oder Ziege, zum Sündopfer, dass der Priester die Sühnung für ihn vollziehe, wegen seiner Sünde. Vermag er aber nicht, ein Schaf zu geben, so bringe er dem Herrn für seine Schuld, die er getan hat, 2 Turteltauben oder 2 andere Tauben, die eine zum Sündopfer, die andere zum Brandopfer. Also Gott legte sogar fest, dass je nach Vermögen die Israeliten dann entweder ein teureres Tier oder ein günstiges Tier oder so ganz billige Turteltauben opfern konnten. Ja. Aber ein Opfer musste sein. Ja. Wie wird man frei von Sünde? Durch Reue, durch Sündenbekenntnis und durch Tod und das Blut des Tieres. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, den, der Sünde nicht kannte, hat für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also Jesus Christus ist zur Sünde gemacht. Ja, er bekam unsere Sünden, er lud auf sich, unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unsere Schuld lud Jesus auf sich. Und wenn dann so dieses Opfertier dargebracht wurde, hat es dann der Priester in den Tempel und in Allerheiligste gebracht. Aber wir sehen noch etwas an weiteres. Es gab hier noch ein Waschbecken hier vor der Stiftshütte. Wenn auch so eine generelle Erlösung ist von der Schuld, so sehen wir, dass wir auch als Christen immer wieder die Reinwaschung brauchen. Die Füße müssen immer wieder gewaschen werden, die werden ja immer schmutziger. Oder die Hände. Und dazu dient dieses Becken der Reinigung. Ja. Man spiegelt sich da. In Hebräer 1, Vers 1 heißt es, nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat, höher ist als ihr Name. Und er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Ja. Also auch die Priester mussten ihre Hände waschen und Füße waschen. Ja. Sie haben die Reinigung vollzogen. Ja, Gott sieht in unser Herz hinein. Ja. Und er weiß, wie wir es meinen. Und dann, wenn wir die Versöhnung durch Gott erlebt haben, ja, dann sind wir Heilige. Wir brauchen jetzt keine Kirche, die uns heilig spricht, oder ein Papst, sondern wir sind Heilige, wenn wir gereinigt sind durch sein Wort. Dann stehen wir vor Gott da, als hätten wir nie gesündigt. Dann ist die Sünden, die du und ich, die wir gegangen haben, sind weg in der Tiefe des Meeres versenkt. die gibt es nicht mehr. Und in diesem Zustand haben wir die Möglichkeit, den Zugang zu Gott. Und dann war es möglich, in das Innerste der Stiftshütte zu gehen. Oder hier sehen wir das etwas besser, etwas größer in dem Modell. Ja? Also dieses entspricht dann hier dem vorderen Teil. Ja? Wir sehen als Erstes, wenn man reinkommt, sieht man hier diesen Leuchter. Der Raum an sich ist dunkel, mit schweren Decken überhüllt, kein Fenster drin. Aber der Leuchter mit den 7 Flammen und die spiegelnden Wände aus Gold, die reflektieren das Licht überall hin. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Und diese Flammen durften nie verlöschen. Die Priester mussten dafür sorgen, dass die immer brennen, immer mit dem speziellen Öl versorgt werden, ja? Dass die nie aufhören zu brennen. In dem Raum ist dann die Gegenwart Gottes möglich, mit Gott. Außerdem sehen wir Gottes Fürsorge hier. Der Schaubrottisch. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer mir nachfolgt, der wird nicht hungern. Jesus ist unser Brot. Und das Volk Israel in der Wüste hatte das Wort wörtlich auch erlebt. Ja? Gott gab ihnen das Manna vom Himmel. Ja? Er war der Versorger in einer Wüstengegend. Da fragt man sich manchmal, sind wir Gott auch dankbar genug für unser alltägliches Brot? Ich glaube, wir haben bisher eigentlich noch nicht wirklich hungern müssen in den letzten Jahrzehnten, oder? Also ich nicht. Also vielleicht nur, wenn man zu dumm war, vorzusorgen, ja? Und dann sein Brot vergessen hat, ja? Aber wirklich hungern brauchten wir, Gott sei Dank, bis jetzt eigentlich nicht, ja? Anders in Kriegssituationen oder so. Aber merken wir, Gott selbst, er lädt uns ein zu seinem Tisch. Er gibt uns er sagt, ich bin das Brot des Lebens. 12 Brote lagen da für die 12 Stämme Israels. Je ein Brot, ja? Jesus ernährt uns. Ist das nicht schön? Licht, Wärme und die Gegenwart und Nahrung, das ist doch das, was wir brauchen. Ja? Und dann steht noch vor dem großen Vorhang der Räucheraltar. Merken wir, hier der Räucheraltar symbolisiert die Gebete der Heiligen. Wir dürfen beten zu Gott und Gott erhört es. Wir dürfen alle unsere Anliegen Gott bringen. Gott hört Gebet. Ja. Ist das nicht wunderbar, dass wir das erleben dürfen? Und dann ist hier dieser Scheidevorhang mit den Cherubim, die nochmal ermahnend davor stehen. Diese Cherubim, die davor sind, die waren im Garten Eden. Die hatten Adam und Eva bewahrt, dass sie noch in dem sündigen Zustand vom Baum des Lebens essen konnten. Die haben Adam und Eva ausgesperrt, um nicht in der ewigen Verlorenheit bleiben zu müssen. Und hier sehen wir auch wieder diese Cherubin. In Israel war das so, die Priester waren hier in dem Vorhof, in der Vorhalle. Aber die gewöhnlichen Priester konnten nicht weiter. Trotz dieser Opfer war noch eine kleine Barriere da. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, wurde diese Barriere zerschnitten. Vorher durfte nur der hohe Priester, ja, also hier dieser bunte hier mit den 12 smarten Edelsteinen auf dem Brustschild, stellvertretend für die 12 Stämme Israels, durfte dieser hohe Priester nur einmal am großen Versöhnungstag, einmal im Jahr, in das Allerheiligste gehen. Hier und hinter den Vorhang, da wo der Gnadenthron war, da wo das Vertragswerk, die 10 Gebote waren, ja? Die Bundeslade, da durfte er hin. Hier hatte Gott ja mit seinem Volk einen Vertrag gemacht. Das ist mein Vertrag. Wer den bricht, muss sterben. Ne? Aber jetzt waren die Sünden des Volkes waren ja bezahlt, waren gereinigt durch die Opfer. Und jetzt, an einem großen Versöhnungstag, durfte der hohe Priester mit dem Blut der Opfertiere hier hineingehen in die Gegenwart Gottes und den Sühnedeckel bespritzen, ne, mit dem Blut. Da war dann die Versöhnung geschehen. Als Jesus dann allerdings am Kreuz starb, da heißt es dann, dass dieser Vorhang im Tempel, also gut, das ist ja die Stiftshütte, wie ihr wisst, und später sehen wir dann hier in diesem Tempel, das ist hier das Modell, das war dann dasselbe Gebäude, dann nur aus Stein, aber von dem Prinzip genauso aufgebaut wie die Stiftshütte. Und dieser Tempel hier, der herodianische Tempel, wie der zur Zeit Jesu so gestanden hat. In diesem Tempel heißt es dann in Lukas 23, Vers 24, inzwischen war es Mittag geworden, da verlor die Sonne plötzlich den Schein, bis zur Mitte des Nachmittags legte sich eine schwere Finsternis über das Land. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei und Jesus schrie, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Da war dann der Erlösungswerk vollkommen befreit. Nicht nur, dass es dann vorübergehend die Sünden zugedeckt wurde durch das Blut der Lämmer, sondern durch das einmalige Opfer Jesu Christi ist die Vergebung komplett vervollständigt und ja, von Gott angenommen worden. Nun ist der Weg frei zu Gott. Ja, so. Und im Hebräer 6, Vers 19, da heißt es, unser Anker reicht bis ins Allerheiligste. Ja? Das kann man mal lesen hier. Diesen haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seelen, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter den Vorhang. Also unsere Erlösung, unsere Gerechtigkeit liegt daran, dass wir hier am Gnadenthron unsere Vergebung erfahren haben, wenn du sein Kind bist. Was kann es denn Festeres geben als diese Sicherheit? Der Herr hat mich erlöst, der Herr hat mich bei seinem Namen gerufen, ich bin sein. Ja? Das ist das Wunderbare, was wir hier sehen dürfen. Ja? Ich möchte abschließend noch ein paar Worte sagen hier zu den Decken. Ja, auch die haben eine Bedeutung. Da gibt es die äußerste Decke. Ja, das sieht man hier. Also eigentlich, wenn man von außen nur dieses Dach sah, war es nichts Besonderes. Eine Decke, die sah nicht besonders schön aus. Diese Decke, manche übersetzen das auch mit Seekuh, findet sich im Roten Meer. Diese massive Decke, die war ein besonderer Schutz vor Wind und Wetter, vor Regen. Aber was sehen wir unter dieser Decke? Gott sieht ins Verborgene hinein. Und unter dieser Decke war eine rote Decke aus Purpur mit Widderfellen, also von Opfertieren, mit Blut von Opfertieren getränkt. Zeigt die Sündenvergebung. Und dann gab es noch eine weitere Decke, eine weiße Decke. Hier sieht man die Heiligkeit, die Reinheit. Wer die Vergebung erfahren hat, ist rein. Ja? Und zum Schluss, von unten, wenn man reinkam, sah man diese wunderschöne Decke mit dem Muster, mit den Cherubinen drauf. Ja? So sah man das in dem Innersten der Stiftshütte dann. Die Engel, die um den Thron sind, die beschützen. Ja? Ist das nicht wunderbar? Diese ganzen Details der Stiftshütte zeugen von der Vergebung Gottes, von meiner Erlösung und von der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Und das wünsche ich uns und jedem, dass wir auch diese Vergebung erfahren haben. Und dann dürfen wir uns freuen, wenn wir auch vor Gott als gereinigte Sünder, ja, dann sind wir nicht mehr Sünder, dann sind wir Heilige, ja, wie ich schon gesagt habe, als Heilige dann vor Gott treten dürfen und in seine Gegenwart kommen können. Ist das nicht wunderbar? Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so ein großartiger Gott bist. Du hast selbst deinen Erlösungsplan ja auch schon dem Volk Israel durch deine Opfer und durch deine Wohnung und durch die Art der Begegnung, wie du das dir vorgestellt hast, wie die Menschen dir begegnen können, hast du schon ihnen gezeigt, wie sie erlöst werden können, auch von ihren Sünden. Und heute zeigst du uns auch durch deinen Sohn, wie du dir das vorgestellt hast. Ich danke dir, dass ich persönlich das erleben durfte, dass ich dein Kind bin, dass du meine Sünden getragen hast. Und ich bitte dich auch für jeden Einzelnen hier auch in diesem Raum, dass jeder Einzelne, dass diese Erlösung auch erfährt oder wenn er sie erfahren hat, dass er sich danken, sich darüber freuen kann. Herr, segne du auch noch diesen Tag. Amen.